Liebe Gemeinde Unterliederbach, liebe Gäste und Freunde, liebe Schwestern und Brüder im Herrn Jesus Christus. Weihnachten ist ein eigenartiges Fest. Das genaue Datum der Geburt Jesu ist nicht bekannt, wahrscheinlich eher im Herbst als im Winter. Auch das Geburtsjahr könnte zwischen etwa 7 bis 4 vor Christus sein. Den frühen Christen war das nicht so wichtig. Wichtig war, was ihnen Paulus in Galater 4, Vers 4 schreibt. Als aber die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder Gottes seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der ruft: Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Von den 4 Evangelien kommen Markus und Johannes ohne die Geburtsgeschichte aus. Matthäus und Lukas haben unterschiedliche Schwerpunkte bzw. Überlieferungen. Aber entscheidend war ihnen mit Geburt, Leben und Wirken Jesu der Anbruch des Gottesreiches. Das aber noch nach christlichem Verständnis der Vollendung durch die Wiederkunft Christi bedarf. Daher auch die vor dem Fest festgelegte Adventszeit in ihrer Doppelfunktion. Advent, vom lateinischen Adventus Ankunft, eigentlich Adventus Domini, vom lateinischen für Ankunft des Herrn. Dies bezeichnet also die Jahreszeit, in der die Christenheit sich auf das Fest der Geburt von Jesus von Nazareth, Weihnachten, vorbereitet. Die Christen gedenken der Geburt und feiern sie als Menschwerdung Gottes. Zugleich erinnert der Advent auch daran, dass Christen das zweite Kommen Jesu Christ erwarten. Und dieser Aspekt findet sich ja auch im Namen unserer Freikirche. Weihnachten wurde zum emotionalsten und bekanntesten christlichen Fest, mit einer Fülle von unterschiedlichster Tradition. Die Adventszeit war sogar ursprünglich einmal Fastenzeit, heute allerdings eher das Gegenteil. Im Gegensatz zu anderen christlichen Festen hat sich diese Zeit tief in die Gewohnheiten der Gesellschaft eingeprägt. Auch bei den eher säkularen Bürgerinnen und Bürgern. Ja, manche Aspekte der Advents- und Weihnachtstage haben sich weltweit fast verselbstständigt. Zum Beispiel der Konsum und das Schenken. Doch sei es mir gestattet, nicht das übliche Lamento darüber einzustimmen. Lasst uns lieber daran erinnern, dass der Geburtstag Jesu nach der biblischen Überlieferung ein vielfältiger Tag der Freude war. Das drückt auch das aus Westpreußen stammende Lied aus: Alle Engel zu diesem Fest, wo Christus geboren ist. Wir alle tragen Bilder in uns, die mit diesem Fest verbunden sind, wie Freude, Dankbarkeit, Hoffnung, Friede, Familie, Gemeinschaft, Schenken. Wir denken nur an die Weisen aus dem Morgenland, die brachten Geschenke mit. Genießen, Wärme, Licht, Sehnsucht und so weiter. Jeder könnte sicher noch einige Assoziationen beitragen. Wir hören nun das Weihnachtsbild des schlesischen Dichters Josef von Eichendorff aus dem 18. zum 19. Jahrhundert. Ein Lied der Erinnerung des Dichters und ein Lied der Sehnsucht. und die Erinnerung wird verortet, wie man so schön sagt. Die kleine festliche Stadt mit erleuchteten Fenstern der Häuser an den Gassen, Straßen und Plätzen, umgeben von der alten Stadtmauer inmitten einer Schneelandschaft. Ein romantisches Bild. Ich habe dieser Tage mit Interesse gelesen, dass Orte uns glücklicher machen als Dinge. Der Heimatort, der schönste Urlaubsort, die beeindruckende Insel, der alte Jugendkeller, die majestätische Kathedrale. Jeder hat Orte, die er mit tollen Erinnerungen verbindet, ja, sogar sentimental davon schwärmt. Und die Ergebnisse, die Forschungsergebnisse zeigen eindeutig, dass die Bereiche des Gehirns, die unsere Emotionen verarbeiten, deutlich stärker auf von Orten ausgelöste Reize reagierten, als auf die von materiellen Dingen. Nur die bedeutsamen Orte konnten eine verstärkte Gehirnaktivität bei diesen Untersuchungen und damit unbewusste, automatisierte Emotionen wie Gelassenheit, Freunde, Freude, Zufriedenheit auslösen. Aufgrund der Studienergebnisse kamen Forscher zu der Annahme, dass unsere Lieblingsorte weitaus mehr darstellen, als ihre physischen Standorte hergeben. So verspürten 79% der Befragten das wieder aufkommende Bedürfnis, diesen Ort öfter zu besuchen. Fast 2/3 der Probanden gaben an, dass sie ihren Lieblingsort besonders schützen möchten, um ihn zu bewahren. Ganze 92% wären sehr mitgenommen, wenn dieser Ort verschwinden würde. Und das ist noch stärker in den ländlichen Gebieten als in den Großstädten. Die Großstädte haben nicht so einen ganz engen Bezug, emotionalen Bezug bei vielen Menschen. Und es gab Gründe, so wurde erforscht, für die emotionale Bindung zu unseren Lieblingsorten. Entweder wurde die Verbindung zu den jeweiligen Orten aufgrund unserer Vergangenheit geprägt, kennen wir alle, Heimatort, Schule und was weiß ich. Oder wir emotionalisieren den Ort dank unserer Lebensgefährten oder Familienangehörigen. Das kann auch die Heimat sein. In unserer Familie wurde dann immer Weihnachten von Heimat gesprochen. Und bei den Großeltern hing auch Bild von dem Haus in Schlesien, das sie verlassen mussten. Heimat, ein besonderer Ort. Und jeder verspürte auch die emotionale Beziehung zu diesem Ort. Oder aber wir fühlen uns den Orten verbunden, weil wir dort derzeitig leben. Man nennt das auch Lokalpatriotismus. Es ist auch interessant, dass wir besondere Ereignisse eher mit Orten als mit genauen Daten verbinden. Wenn ihr mich fragen würdet, wo ich war, als Kennedy ermordet wurde, dann kann ich das genau sagen. In Vejlefjord, der adventistischen Schule in Dänemark. Aber wenn ihr mich fragen würdet, wann das genau war, dann hätte ich gestern gesagt, irgendwann im regnerischen November 1963. Weil ich jedoch deshalb nochmal nachgeschaut habe, da weiß ich das jetzt und heute, dass es am 22. November war. Ebenso weiß ich, wo ich am 9. November 1989 während der Maueröffnung war, nämlich in Berlin. Nein, nicht an der Mauer. Als Freunde mich nach Mitternacht per Telefon aus dem Schlaf rissen und fragten, ob ich mich mit ihnen an einer offenen Übergangsstelle treffen wolle, um den Mauerfall zu feiern, hielt ich das für einen Scherz von Nachtschwärmern. Zumal Rundfunk und Fernsehen, vorsichtshalber habe ich das angemacht, gerade in dem Moment auch nichts darüber sendeten. Und einige Stunden vorher, als ich in Mauernähe war, war noch nichts zu ahnen. Ich verschlief also die grandiose Nacht. Auch Weihnachtsfeste verbinde ich mit Orten, und das geht euch sicherlich auch, so mit der Familienweihnacht bei meinen Großeltern, die aus Schlesien vertrieben, nun in einem großen Saal eines Schlosses in einem Dorf in der Nähe von Paderborn bewohnten. Einige von euch kennen ja die Nachkriegszeit, und so hatten sie einen ganzen Saal, der war größer als dieser, ich hoffe, meine Erinnerung stimmt, als dieser Raum. Und da war Schlafzimmer, in der Mitte Wohnzimmer und vorne Küche und mit einem großen Herd, wo man die Ringe rausnehmen konnte und so weiter und so fort. Manche erinnern sich an solche Herde und auch an solche Wohnungen. Ein Riesenraum, ein Saal. Und wir haben etwa immer, wenn wir dort bei den Großeltern zu Weihnachten waren, mit 12, 14 oder so Personen gefeiert in diesem Saal. Das ging wunderbar, baumgeschmückt. Und als ich dann eine Eisenbahn mal bekam, freute ich mich, dass nachdem Großvater und die ganze Männersippschaft da alles ausprobiert haben, ich dann auch mal mit meiner Eisenbahn spielen durfte. Und es wurde wieder Frieden auf Erden gefeiert nach den schwierigen Zeiten. Meine kleine Schwester, die hier den Chor leitet, hat uns nie verziehen, dass sie damals noch nicht dabei war und wir so schwärmten von Weihnachten bei den Großeltern. Oder ich denke an einen Weihnachten inmitten Westfalen. Wir trafen uns als Familie, dann als wir Kinder dann uns langsam in die Ferne verzogen, zu Weihnachten wieder zurück. Und ich hatte gehofft, einen guten Freund zu überreden, ins Weihnachtsoratorium zu gehen, in die St. Martini-Kirche in Minden. Und er hatte keinen Bezug oder kaum Bezug zu klassischer Musik, und so wollte er das nicht. Wir haben an dem Abend, an dem nun dieses Konzert war, ich hatte eine Apfelsinenkiste besorgt mit wunderschönen, besonders günstig zu bekommenden Apfelsinen, und er hat mir geholfen, diese Apfelsinenkiste abzuholen. Das ist ganz schön schwer. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Die waren so aus Holz. Und dann kamen wir an der St. Martini-Kirche vorbei. Draußen Schnee. Inmitten konnte man noch die Sterne sehen am Himmel. Frankfurt ist das ja eher nicht der Fall. Und die erleuchteten Fenster der Martini-Kirche. Und wir kamen da vorbei und Freund sagte, ach, ich will mich mal hinsetzen. Da haben wir die Apfelsinenkiste hingestellt, uns hingesetzt. In dem Moment begann einer der Chöre des Weihnachtsoratorium zu singen. Johann Sebastian Bach. Und jetzt saß der Freund, ich wollte eigentlich schon weiter, aber ich merkte, er war so gefesselt. Er saß dort und wir haben mindestens eine halbe Stunde oder noch länger, von den kalten Füßen was, kam es mir noch viel länger vor, dort gesessen und haben gebannt von außen in dieser Weihnachtswelt diesem Konzert zugehört. Ich kann also sagen, ich weiß, wann ich in bestimmten, vor allen Dingen, wo ich in bestimmten Orten war. Und wie erwähnt, gaben die biblischen Schreiber auch kein genaues Geburtsdatum Jesu an, aber den Geburtsort. Der Singkreis singt jetzt ein altes, ursprünglich aus Neapel stammendes fröhliches Lied der Hirten, der Piferari, Schalmeien und Dudelsackbläser aus der Campagna in der Nähe von Rom. Und zur Adventzeit zogen diese Hirten in die Stadt Rom und sangen und spielten zu Bethlehem überm Stall. Und dieses Lied ist uralt, aber es ist Anfang des 20. Jahrhunderts für uns ins Deutsche übersetzt worden. Weihnachten ist auch deshalb für viele Menschen wichtig, weil man sich stark mit unterschiedlichen Situationen emotional identifizieren kann. Mit diesem Kind, keine Unterkunft, Geburt in einem Stall, als Babybett eine Krippe, die Beteiligung am überlieferten Geschehen von Menschen unterer Gesellschaftsschichten, wie die der Hirten, bis hin zu den Weisen aus dem Osten und der Geistlichkeit oder sehr frommen Menschen im Tempel oder der Herrschenden mit ihren Machtmitteln oder die Flucht nach Ägypten. Lebenssituationen, die auch heute noch möglich und erfahrbar sind. Goethe schrieb einmal, 1819, man sieht nur, was man weiß. Eigentlich, man erblickt nur, was man schon weiß und versteht. Wir denken in Bildern, wir können auch Bekanntes mosaikartig kombinieren. So ist das auch mit den Weihnachtsliedern. Sie sind ihrem traditionellen Umfeld verhaftet, gehen musikalisch und textlich von ihrer Welt aus und wir haben die Fähigkeit, mit dem Singen uns in Orte und Geschehnisse hineinzuversetzen, auch wenn das immer nur ein Versuch sein kann. Und versuch das mal zu Hause, das Lied 226, es kommt ein Schiff geladen, mal einfach so zu lesen oder vielleicht auch zu singen oder zu spielen. Da spürt man beispielsweise die Entstehungszeit am Niederrhein oder bei Straßburg am Rhein, das weiß man nicht so genau, aus dem frühen Mittelalter, in einer Umgebung des Wassers, vielleicht auch des Nebels und auf dem Wasser immer ein wenig gefährlich. Ein Lied, das man spüren kann. Und wir können unsere Sehnsüchte mit der Vergangenheit und der Zukunft verbinden. Isaac Watts, ein englischer Pastor und Kirchenlieddichter, er schrieb mehr als 750 Lieder Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts. Und wir singen jetzt sein Lied Hush My Babe auf Deutsch, kannst ruhig sein, mein Kind, heilige Engel beschützen dich. Dessen Melodie von dem berühmten Jean-Jacques Rousseau, 1712 bis 1778 hat er gelebt, stammt. Nebenher, er war ein französischsprachiger Genfer Schriftsteller, Philosoph, Pädagoge, Naturforscher und Komponist der Aufklärung. Rousseau hatte großen Einfluss auf die Pädagogik und die politische Theorie des späten 18. sowie des 19. und 20. Jahrhunderts in ganz Europa. Er war ein wichtiger Wegbereiter der Französischen Revolution und hat diese liebliche Melodie geschrieben. Was machen wir nun mit diesem vielfältigen Fest? Im Sacharja-Text 9, Vers 9 ist der messianische Ausblick deutlich. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Er macht sich auf den Weg. Wir dürfen ihn in Freude erwarten. Und bis dahin das Weihnachtsfest in aller Vielfalt feiern. Das Fest des Lichts, der Dankbarkeit, des Friedens, der Gemeinschaft, des Schenkens. Und wir dürfen die Adventszeit und das Weihnachtsfest ganz individuell und in Gemeinschaft ganz unterschiedlich erleben. Das ist bereichernd und stärkend für alle. Das Wort der Propheten, das Leben Jesu, sein Wirken, der Tod und die Auferstehung sagen uns, Gott kommt zum Menschen, darauf dürfen wir vertrauen. Ich schließe mit den Worten des Liederdichters Jochen Klepper von 1938. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott, unser Vater im Himmel, wir danken dir für das Geschenk deines Sohnes, das uns Befreiung und Freude gibt. Wir danken dir, dass wir uns immer wieder daran erinnern dürfen, dass wir diese Freude leben dürfen, als Einzelne und in Gemeinschaft. Geleite uns mit deinem Segen. Amen. Amen.